She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
Ich kann nicht für den ein verlangertes sein Leben riskieren beim Training, weil es halt weicher oder neblig oder was weiß ich ist. Und ich tue nicht alles dafür, stundenlang davor, dass das halbwegs passt. Ganz offiziell weiß ich es nicht, aber es wird da sicher ohne Swing dann nichts entschieden worden. Ich sage jetzt einmal, das heißt, wenn du da, weißt, dass ich Cheftrainer wäre, dann wird das mit ihm schon mal ausgehört worden sein.
Wer von diesen Fahrern hat denn am ersten Mal dafür gesorgt, dass du mental wurdest?
Ja, der Henrik hat schon hart abgekriegt, solange ich noch einen Zugriff gehabt habe. Im Herbst natürlich habe ich geglaubt, okay, das könnte wirklich ein Typ sein, der aber nicht mehr will und aufhört. Und ich habe auch mit ihm telefoniert ein paar Mal.
She Happens. Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, hallo und einen wunderschönen Mittwoch wünschen wir euch allen. She Happens meldet sich mit einer neuen Folge zurück und es ist wahrscheinlich mal wieder eine der frühesten Aufzeichnungen in der Geschichte dieses Podcasts. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet sind natürlich auch heute wieder zum einen aus München Moritz Batscheider.
Guten Morgen.
Und zum anderen aus Lillehammer, Vinzenz Geiger.
Ja, guten Morgen. Hier aus Norge.
Es ist Mittwoch, 8.49 Uhr und Vinzi, du bist noch nicht beim Training. Was ist da los?
Erstmal, so früh starten wir meistens nicht.
Die Kombinierer nicht.
Nee, heute ist ein relativ ruhiger Tag bei uns. Wir haben nur eine Kraftathletik-Training und heute Nachmittag haben wir auch frei, also relativ entspannter Mittwoch heute bei uns und ja, das startet auch erst in einer Stunde.
Sehr entspannt. Du bist schon wieder in Norwegen. Deine persönliche quasi Raw-Tour mit halt nur zwei Stops.
Drei Stops. Stimmt, ja. Aber jetzt in Lillehammer kein Wettkampf, ja. Ich bin zum dritten Mal in Lillehammer diese Saison. Hatte ich bis jetzt auch noch nicht, dass ich in einem Winter dreimal hier bin, aber ja, habe ich jetzt ja schon oft erwähnt. Hier ist einfach perfekt. Und wir sind hier, weil wir jetzt am letzten Wochenende Oslo Weltcup hatten und jetzt Saisonabschluss in Trondheim haben. Und da liegt Lillehammer so quasi in der Mitte oder auf jeden Fall auf dem Weg. Deswegen sind wir jetzt von Oslo noch drei Nächte jetzt hier nach Lillehammer und fahren dann weiter mit dem Zug nach Trondheim. Und ja, das war jetzt eine ganz gute Idee, weil hier kann man top trainieren und ja, dann muss man jetzt nicht nochmal heimfliegen und wieder herfliegen. Nach Trondheim braucht man dann doch immer nochmal eine Zwischenlandung und so ist es entspannter.
Naja, gibt aber auch Schlimmeres als zum dritten Mal Lillehammer diesen Winter.
Ja, genau, also es ist immer noch schön hier. Es vergeht einem noch nicht und ja, ich glaube, es war eine richtig gute Idee.
Und unsere HörerInnen freuen sich immer, wenn du Lillehammer bist, weil dann sitzt du immer in diesem Stockbett unten drin und hast quasi Akustik wie in einem professionellen Tonstudio. Ja. Hervorragender Sound.
Ja, genau. Hier haben wir immer so Hütten und da habe ich ein kleines Zimmer mit Stockbett und da ist der Sound wohl am besten.
Aber lass uns kurz aufs Wochenende schauen. Du bist am Samstag 10. geworden und am Sonntag 26. Und die Bedingungen auf der Schanze waren ja nicht ganz fair, nicht ganz einfach, oder?
Ja, es war wild zu springen. Es war schon ziemlich windig und sehr, sehr unfair. Also ich bin eigentlich echt wieder, also ich hatte ganz gute Sprünge, habe mich eigentlich auch ganz, ich bin klar am ersten Tag gut reinkommen und habe dann eigentlich auch wirklich gute Sprünge gemacht. Leider im Wettkampf wollte an dem einen Tag mein Sprung nicht so und am anderen Tag der Wind. Und ja, dementsprechend lief es dann nicht ganz so gut. Und ja, es war trotzdem ein ganz cooles Wochenende, aber ja, die Ergebnisse waren jetzt nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Aber ich bin trotzdem in dem Sinne zufrieden, dass es besser worden ist im Springen und auch wenn es jetzt das Ergebnis noch nicht gezeigt hat.
Mal eine direkte doofe Frage. Wenn man jetzt über diesen Winter hinweg nicht nur auf dich, sondern aufs Snoko-Team schaut, dann sind natürlich in der Breite weniger Top-Ergebnisse da als in den Jahren zuvor. Ich finde es aber schon recht cool, so muss ich sagen, wie entspannt ihr irgendwie seid. Ist es jetzt, wo die Saison fast zu Ende ist, ist es bewusst auch vielleicht eine Art Umbruchsaison, in der vielleicht Ergebnisse auch mal nicht so wichtig sind? Also gut, Ergebnisse sind immer wichtig im Leistungssport, aber wo kommt diese Ruhe her?
Ja, also ich glaube, die Ruhe, die bei mir jetzt speziell kommt, einfach daher, dass dieses Jahr ja eine Zwischensaison ist ohne Großereignis, und ich glaube, das ist auch im ganzen Team so. Wenn es keine Medaillen zu gewinnen gibt, dann gibt es im Endeffekt auch keine zu verlieren. Also wenn jetzt, da steht jetzt klar, die Saisonbilanz ist sicher, die wird man ziehen, und die ist wahrscheinlich so schlecht wie schon lange nicht mehr. Aber wie gesagt, für mich persönlich ist es jetzt nicht schlimm. Ich hab gewusst, dass es dieses Jahr wahrscheinlich nicht so einfach wird. Aber für mich ist die Saison jetzt auch nicht so wichtig. Also ich denke, da kommen jetzt wieder 4 Jahre mit Medaillenchancen, und ich glaube, da muss man dann parat sein, und da ist Deutschland dann auch wieder parat. Deswegen kann man da recht entspannt sein.
Ich habe gelesen, es droht die erste Saison ohne einen Sieg für die Kombinierer seit 25 Jahren. Ich finde, da wird einem immer erst bewusst, wie erfolgreich eben die letzten Jahre wirklich waren.
Ja klar, es hat halt natürlich die Jahre mit Erik, da war es hinter ihm dann auch zum Teil gar nicht so, also da waren die Athleten dann eher schlechter wie jetzt noch, aber wenn halt einer vorne die Ergebnisse macht, dann ist die ganze Bilanz auch einfach schöner. So war es jetzt aber vor 2-3 Jahren, wo ich als einziger vorne war und ich dann auf dem Podest und auch Siege hatte, und da wird dann einfach auf die Hinteren gar nicht so geschaut, aber klar, diese Saison kann es ja noch, diesen Samstag oder Sonntag kann es noch ein Sieg werden, aber es wird natürlich schwer. Vor allem, ja, eigentlich in beiden Wettbewerben. Im Mixed wird es schwierig, an Norwegen vorbeizukommen, und im Einzel, ja, da kann sich der Rieber ja sowieso nur selber schlagen, aber ich glaube, das ist natürlich auch ein Grund, wieso jetzt die Siege so schwierig wurden.
Du sagst, in den nächsten Jahren gibt es wieder einiges zu holen, und neben den großen Trophäen ja schon auch in der nächsten Saison recht bald vor den eigentlichen Großereignissen dein persönliches Großereignis, nämlich mal wieder einen Sieg in Ramsau zu holen. Und Ramsau ist heute immer wieder auch mal ein Thema, und damit kommen wir noch zur Frage, warum nehmen wir so früh am Morgen auf? Wir haben gestern Abend mit Christian Mitter aufgezeichnet, und das Ganze ging dann doch so lang, dass wir gar nicht mehr fertig wurden. Jetzt ist aber nur erstmal die Frage, die sich viele stellen, wahrscheinlich, Coco, wer ist denn überhaupt Christian Mitter?
Ja, Christian Mitter kommt aus Österreich und arbeitet seit vielen Jahren als Trainer in Norwegen, ist aktuell für das Technikteam der Herren zuständig und war auch einige Jahre in Norwegen Cheftrainer.
Skialpin, sei dazu gesagt.
Skialpin, ganz genau. Hat auch 3 Jahre die Damen in Österreich trainiert. Und ja, wie gesagt, ihr könnt euch vorstellen, es gab einiges zu besprechen.
Werbung an.
Moritz, ich habe gesehen, du warst am Wochenende zu Hause in Oberstdorf, und obwohl kein Schnee mehr liegt, warst du doch noch echt schön Skifahren.
Paradox. Ja, nein, also es liegt natürlich doch noch etwas Schnee, und es war traumhaft. Und zwar, wenn man ans Nebelhorn zum Beispiel geht, so wie ich, dann kann man immer noch, man mag es kaum glauben, aber einen wunderschönen Skitag erleben. Also besonders, es lohnt sich, besonders früh zu gehen. Dann hat man gerade in den ersten Stunden in der Früh wirklich noch Top-Bedingungen, und dann kann man mehr und mehr im Verlauf des Tages auch mehr und mehr den Frühling genießen. Man kann quasi so vom tiefen Winter zum Frühling innerhalb eines Tages alles miterleben am Berg, und das ist eigentlich herrlich.
Ja, also ich kenne das ja immer bei mir. Die Skisaison startet immer erst nach dem letzten Weltcup, weil währenddessen ist es immer schwierig für mich, das zu verbinden, weil es doch nicht ganz optimal ist fürs Training. Deswegen jetzt bei mir steht ja das letzte Weltcup-Wochenende an, und danach startet dann bei mir auch die Skisaison, und viele können sich immer nicht vorstellen. Unten liegt eigentlich gar kein Schnee mehr und ist dann auch recht warm, aber am Nebelhorn oben kann man meistens bis zum 1. Mai noch Skifahren, und ja, da kann ich dann auch noch auf meine Skitage kommen, und das ist dann das Coole eben, dass man dann da früh Skifahren kann und dann nachmittags vielleicht sogar schon aufs Rad oder die Sonne genießen kann.
Ja, und was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass die letzten Jahre gezeigt haben, dass es doch ganz gerne vielleicht an Ostern auch nochmal irgendwie ein bisschen Schnee da lässt.
Und das Coole ist ja, dass man in Oberstdorf nicht nur ein Skigebiet zur Auswahl hat.
Das ist richtig. Es sind insgesamt, jetzt muss ich kurz zählen, 7 Stück, ein 2-Länder-Skigebiet an Oberstdorf dran hängt da, jetzt muss man immer aufpassen, was man sagt, damit die nicht beleidigt sind, aber ein österreichisches Enklave, das Kleinwalsertal, und das ist quasi auch, man kann per Ski über die Grenze und kann auf beiden Seiten noch wunderbar Ski fahren. Und eigentlich ist jetzt die perfekte Zeit, um das Beste aus zwei Welten zu genießen, Finzi, wie du beschrieben hast. Erst Skifahren und dann irgendwie Sonne genießen, vielleicht einen Kaffee trinken gehen oder einen Spritz. Ich finde, es wird auch Zeit, dass wir sowas mal machen. Also, auf geht's.
Werbung aus.
Und schon schalten wir nach Ramsau und freuen uns sehr, dass wir heute einen steirischen Gast begrüßen dürfen. Hallo Christian Mitter.
Hallo.
Es geht natürlich um alpinen Skisport. Mit dir haben wir einiges zu besprechen. Aber wir müssen vorneweg vielleicht einmal kurz noch festhalten, Finzi, dass du eigentlich der Familie Mitter recht dankbar sein kannst. Denn wenn ich das richtig recherchiert habe, ohne den Papa von Christian gäbe es deinen Lieblingsweltcup-Stopp so wahrscheinlich gar nicht.
Das habe ich jetzt auch gelesen. Ich hab mich auch erstmal informieren müssen. Also als du quasi bei uns als Vorschlag kamst, als Gast, habe ich ein bisschen gelesen und dann habe ich auch erstmal ist mir einiges klar worden, die Familie, bei deinem Bruder, den Andi, den kenne ich schon, der ist ja Skisprungtrainer. Und ja, dann haben wir eben auch gesehen, dass dein Vater da war, hat ja die WM damals organisiert, oder? WM 99 in der Ramsau, nordische Ski-WM. Und das ist ja der Grund, wieso die Schanze überhaupt jetzt noch steht, wahrscheinlich. Und ja, Ramsau ist für mich immer ein recht erfolgreiches Pflaster der Weltcup da. Da habe ich meine meisten Siege bis jetzt. An was das liegt, weiß ich auch nicht so genau.
Ja, es war sicher, er hat da mitgearbeitet, war eine schwere Geburt damals, die WM weiß ich noch, ist da immer als Generalsekretär vom ÖSV eingesetzt worden, als Einheimischer, und war gute Erinnerungen an die WM, und beim Weltcup war ich leider noch nie dabei, weil seitdem der Weltcup ist, eigentlich immer selbst irgendwo in der Weltgeschichte Rennen zu bestreiten habe oder beziehungsweise betreuen habe. Aber gratuliere, gewaltig.
Danke.
Skisport in deiner Familie, Christian, ein großes Thema. Jetzt habt ihr schon mit deinem Vater und dein einer Bruder Andreas, der Skisprungtrainer. Dein anderer Bruder Marc ist auch Ski-Alpin-Trainer, mittlerweile bei Frau Schifrin. Also das ist insgesamt ein großes Thema. Nordischer Skisport kam bei dir aber nie in Frage, oder?
Eigentlich nicht. Also die Schanze ist ja leider zu spät gekommen, sage ich jetzt einmal, für mich. Also für meinen jüngeren Bruder, der ist doch zwei Jahre jüngere, der hat sich ist genau ausgegangen. Für mich ist sie zu spät gekommen, und beziehungsweise war unser Verein im Alpinen eigentlich sehr gut aufgestellt und im Langlauf. Also nordische Kombination und Springen hat es auch richtig gegeben. Und da kommt man jetzt eher zum Alpinen, weil Schladming ist auch nicht so weit, Flachau und so weiter. Also man ist dann schon sehr geprägt vom Skisport allgemein, wo man in der Region aufwächst. Und bei uns ist halt Alpin geworden, eher zufällig, sag ich.
Aber dann sieht man sich wahrscheinlich auch eher selten, wenn alle über das Wintersport-Business hinweg in verschiedenen Sparten verteilt sind, oder?
Absolut, also man sieht es im Winter eigentlich gar nichts. Ja, dann haben wir ab und zu schon wieder immer so kleinere drei Perioden um Weihnachten herum, und so ist das ganz interessant, weil da jeder aus seiner eigenen Welt kommt. Herrenalpin, Damenalpin sind jetzt komplett zwei verschiedene Arenen, sage ich jetzt einmal, und dann natürlich Skisprung auch, und das ist aber ganz interessant, und da kann man auch viel abschauen oder viel lernen und viel sich austauschen.
Im Endeffekt sind es zwar drei verschiedene Weltcup-Kalender, aber Wintersport ist ja doch, haben den gleichen Rhythmus. Also im Sommer ist dann frei und über Weihnachten ist bei den meisten auch dann nicht so viel geboten. Also von dem her trifft man sich dann doch immer zur gleichen Zeit. Wäre wahrscheinlich was anderes, wenn es irgendwie genau mit einem Rennradtrainer oder sowas, wo dann genau gegenübergesetzt die Rennen hat.
Genau. Natürlich, was da zum Beispiel auffällt, ist der Unterschied zwischen Skisprungtrainer und Alpintrainer. Wir arbeiten in brutale Blockveranstaltungen, sage ich jetzt einmal vor dem Sommer, also 6 Wochen Neuseeland, Südamerika. Dann braucht man wieder Pause. Die Skispringer oder die Nordischen arbeiten das ein bisschen so ein Stützpunkt. Und dadurch, dass es die Matten gibt, vor allem die großen Reisen weg, aber wird halt mehr konstant sozusagen am Sport gefeind. Wir müssen das immer im Block machen. Aber im Sommer, vor allem im Juni, wo wir jetzt nicht in Südamerika oder in Neuseeland sind, da hat man dann schon viel Zeit, um mit dem Bruder mal auf ein Bier zu gehen. Oder zwei.
Die Zeit hattest du jetzt am Wochenende wahrscheinlich auch, weil es ist ein bisschen eine kuriose Situation und damit sind wir in deinem Metier im Ski Alpin, konkret jetzt im Ski Alpin der Männer. Es ist der Weltcup in Kranjska Gora ausgefallen. Nichts los, sollte man also meinen. Es ist aber doch einiges los. Durch diesen Ausfall zum einen steht fest, dass Manuel Feller die Slalomkugel gewonnen hat, jetzt schon. Und zum anderen gab es da letzten Donnerstag in Salzburg eine Presseveranstaltung, die für Aufsehen gesorgt hat. Es geht um deinen ehemaligen Schützling Lukas Broten, der angekündigt hat, ab der kommenden Saison für Brasilien zu starten. Und da würde ich doch gerne mal kurz nachfragen, weil du hast ihn ja vor seinem Rücktritt auch noch betreut. Dann zu seinem Rücktritt erklärt, dass du da schon Verständnis für hast. Das klang aber schon auch so, ein Interview mit dem Tiroler Tagesblatt, was ich da gelesen habe, als würdest du davon ausgehen, okay, der setzt hier wirklich endgültig ein Ende. Hat dich dieser Move jetzt überrascht erstmal?
Der Rücktritt vom Rücktritt oder der eigentliche Rücktritt?
Genau, der Rücktritt also, vom Rücktritt.
Zum Schluss jetzt eigentlich nicht mehr. Also ich habe dann gesehen, dass er eben mit der Dominik weiter Skitesten geht und dann sie sehr viel in der Welt begibt. Also es gibt ja Leute, die hören auf, als wirklich damit fertig sind und das sieht man eigentlich fast nicht mehr. Er hat sich dann da in Kitzbühel ein bisschen gezeigt, Alta Badia habe ich gesehen, ein paar Instagram-Stories und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ist doch eher wieder zurück in den Skisport. Und da hat mich dadurch eigentlich nichts so überrascht dann zum Schluss. Im Herbst natürlich habe ich geglaubt, okay, das könnte wirklich ein Typ sein, der aber nicht mehr will und aufhört. Und ich habe auch mit ihm telefoniert, ein paar Mal im November und im Dezember, im November vor allem. Und da war er in Rom und in Paris und keine Ahnung wo. Und da habe ich mir auch gedacht, ja Gott, vielleicht ist er wirklich einfach mit dieser Welt sozusagen fertig.
Aber war das absehbar für dich im Herbst, dass er einfach...
Überhaupt nicht. Also wir wären da an diesem Donnerstag, wären wir noch im Beatstar gewesen, zum Trainieren, eben vor Sölgut. Und das Training war abgesagt. Und dann noch zurückfahren nach Sölgut, haben wir eigentlich gehört, dass da Pressekonferenz ist und das aufhören wird. Das war schon überraschend, ja.
Also das heißt, euch hat das vorher quasi nicht angekündigt?
Nein, er wollte uns da in keine schwierige Situation bringen, hat er gesagt, uns Trainer, weil wir da aber unserem Skiverband loyal gegenüber sind und dieses Skiverband ist unser Arbeitgeber, hat uns eigentlich, oder mich hat zumindest immer gut behandelt und er versteht auch, er hat gesagt, er will uns da nicht in eine Situation bringen, wo man eventuell im Skiverband anlügen müsste oder was, weil er wollte das halt mehr oder weniger mit geheim halten, bis er halt dann wirklich die Pressekonferenz gibt. War auch gut so, weil es fragt ja jeder, was ist mit Lukas und wie geht das und so weiter und so fort. Wir haben wirklich nichts gewusst und von dem her war es eigentlich ganz gut. Wir haben uns ganz normal vorbereitet auf Sölden. Er war in Sölden, also war mit der Mannschaft, also hat er sich nicht besprochen mit uns, sagen wir so.
Bist du als Trainer irgendwie, ich weiß nicht, ob das Wort dafür vielleicht ein bisschen groß ist, aber bist du irgendwie enttäuscht, dass er jetzt zurückkommt, aber nicht zu dir quasi und zu den Norwegern?
Nein, absolut nicht. Also, jeder muss seine Entscheidung treffen. Im Endeffekt, Spitzensport hin oder her, die Menschen an sich muss gut gehen. Er mit einem vorher so gearbeitet, der hat auch damals in meinem ersten Stint bei Norwegen sozusagen auch debütiert im Weltcup und ist Europacup gefahren. Also, ich wünsche ihm da wirklich alles Beste. Er hat die Möglichkeit, dass er die Nation wechselt. Absolut nicht. Ich find's cool, aber man möchte gegen die Besten fahren und schauen wir, was wir brauchen da mit uns und dann wird schon besser.
Wie wurde sein Rücktritt vom Rücktritt in Norwegen aufgenommen? Weil es ja eigentlich doch recht deutlich zeigt, wie unzufrieden er mit dem System im norwegischen Skiverband am Ende des Tages auch letztendlich war.
habe ich mir auch abgewöhnt. Also vor allem norwegische Medien lese ich gar nicht mehr, weil die sind klassisch aggressiv, also fast ein bisschen Englisch angehaucht und tut auch nichts zur Sache, was die denken. Er muss seinen eigenen Weg finden, hat den jetzt so gefunden und wir müssen unseren finden. Und ich glaube, wir finden ihn auch. Also von dem her weiß ich es jetzt eigentlich gar nicht. Ich habe mir gedacht, vielleicht kommt jetzt der große Shitstorm, ein Norweger, nicht, also der Nationalverräter so auf die Art, aber das glaube ich nicht gekommen, aber er hat nichts gehört. Und nein, passt. Also super Skifahrer, super Mensch. Ich freue mich, wenn ich nicht ein paar Mal Sieg auf der Piste habe.
Jetzt bist du ja bis auf deine dreijährige Zwischenstation als Cheftrainer der Damen in Österreich, worüber wir später auf jeden Fall auch noch sprechen werden, eigentlich seit 2007 auf verschiedenen Ebenen als Trainer in Norwegen tätig. Wie bist du damals nach Norwegen gekommen?
War eigentlich so immer wie in diesem Geschäft, eigentlich ein bisschen zufällig. Damals bei den Damen war ein Cheftrainer von Österreich, den habe ich zufällig gekannt und die haben wir gebraucht bei der Finn Jagge. Leider verstorben ist letztes Jahr, aufgehört hat, jetzt haben sie ihn gebraucht für die Technik und für Kondi. Und dann, wenn man so jung ist, dann nimmt man solche Chancen, egal was ist. Und dann hat mich dann eigentlich in Norwegen irgendwie festgebissen, kann man sagen. Oder wie soll man, es ist halt immer wieder weitergegangen, eigentlich in 2-Jahres-Rhythmus. Und war brutal spannend für mich, weil ich eben nach diesen 2 Jahren bei den Damen eben für mich die Entscheidung gefasst habe, dass ich eine Gruppe übernehmen will, also ich will verantwortlich sein. Ich würde das einfach probieren. Und diese Gruppe war ja eben in einem Skigymnasium. Also da muss man natürlich ein paar Niveaus runtergehen, weil Weltcup-Chef wird man nicht sofort. Und bin dann mit dieser besagten Generation noch für den ganzen Werdegang bis in Weltcup und bis zur Kugel und Siegen gegangen. Und das war für mich auch, das ist noch vorher ein bisschen speziell in dem ganzen Skizirkus und war für mich einfach total lehrreich und spannend.
Da muss man dazu sagen, bevor sich die Leute fragen, wer das denn sein möge, ihr kennt die Namen wahrscheinlich. Dazu gehören Alexander Omokilde, Henrik Kristoffersen oder auch Sebastian Fossollewag. Du warst damals, wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe, in recht jungen Traineralter 28 bei diesem Schritt. Wie groß war denn dieser Schritt? Also raus aus einem österreichischen Landesverband, der damals noch in eine komplett neue Kultur, neue Sprache, andere Herangehensweise auch am Sport irgendwo.
Ja, den ersten Job, was ich da gehabt habe bei den Damen, das war so ein normaler Weltcup-Job, möchte ich sagen, aber dann doch nicht normal, weil ich eben für die Kondi eingeteilt war und da das wirklich ernst genommen habe. Und dann 9 Wochen einmal auf dem Olympiatop gleich mal als Start einmal da oben war und einmal geschaut, ob das alles läuft. Und das Schwierigere war doch eigentlich, wo man ins Skigymnasium gegangen ist und wirklich darauf zieht, also richtig mit allem drum und dran. Also das ganze Jahr und dann sind sie da oben probiert, ein Leben zu etablieren. Da habe ich mir beim Aufgefahren schon ein paar Mal gedacht, ja, weiß jetzt nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, aber dann zieht man es da irgendwie durch und dann ist man da halt oben in einer Wohnung und denkt sich, ja, es bleibt ja nichts anderes über, als wie die Buben schnell zum Skifahren, also schnell machen und dann irgendwie so im Weltcup zurückkommen. Also das war damals schon eine Motivation für mich eigentlich, dass ich mir gedacht habe, jetzt schauen wir mal, was wirklich geht, wo man mit einer Gruppe ruhig arbeiten kann und Ablenkungen sind natürlich nicht viele, wenn man Auswanderer ist sozusagen, vor allem im ersten Jahr, also da gibt's nur arbeiten, trainieren oder schauen, wie man die besser macht und dann wieder schlafen gehen. Und das war sehr lehrreich und das glaube ich, gibt nicht viele, die was das bereit sind, so bitte.
Wir sind jetzt gerade eben in Lillehammer, zwischen den Weltcups und wir waren jetzt beim Langlaufen und da kommt dann oft auch immer die Frage auf, ob man sich vorstellen könnte, hierher zu ziehen, weil es ist dann doch schön, wenn man da im Nordsetter so schön beim Langlaufen ist und die Hütten und so sieht, dann fragen viele, ob so eine Hütte wäre doch schon was. Aber ich glaube, von uns und von den ehemaligen Athleten, wo ich kenne, hat es dann doch niemand durchgezogen. Aber wie ist das Leben dann wirklich so in Norwegen, abseits vom Trainer sein und von den herausragenden Skimöglichkeiten und Sportmöglichkeiten?
Ja, schon anders. Also ich habe Gott sei Dank in Oslo, also das ist für mich so das Einzige, wo ich mir vorstellen kann. Und habe auch nachher, auf das können wir nachher noch, in Oslo gelebt. Also meine Tochter ist auch geboren zum Beispiel und so weiter. Aber es ist schon Umstellung. Also es ist gar die, Die Umstellung ist einfach, weil man, also das geht an jeden so, der wo irgendwo hinzieht, ist egal, nach Norwegen oder nicht, aber dass man sein soziales Umfeld nicht hat und das so weit weg ist, dass man nicht jetzt, sage ich mal, am Freitag schnell einmal heimfahren kann und dann am Sonntag wieder rauf. Und ansonsten muss man sagen, man braucht da schon, ja, also der Winter ist schon hart. Also es ist, schaut schon alles viel cooler aus, als du siehst teilweise. Also es sind schon viele Todzeiten und viele finstere Stunden, sage ich jetzt einmal so sprichwörtlich. Und da muss man sich aber gut einstellen. Ich habe mich schon wohl gefühlt in Norwegen, aber wir sind in Ramsat und im Endeffekt schon mehr zu wohnen.
Wie lange hat es gedauert, um die Sprache zu lernen?
Das ist bei mir schnell gegangen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, warum. Also das habe ich noch, ich weiß jetzt auch nicht, das ist immer so eine Definitionssache, aber so verstanden habe ich so nach 3 Monaten. Und dann bin ich einer, der was das gerne ein bisschen probiert. Also sobald einmal ich habe oder ich bin, diese Satzstellung kennt, dann kann man alles Mögliche anhängen und da kann man es eigentlich schon recht gut verständigen. Und das habe ich wirklich so Street-Style gelernt, also ohne jetzt irgendein Burg oder sonst irgendwas. Und dann war ich ganz witziger, die ersten 2 Jahre eben bei den Damen, da waren die Lösetschwestern, die waren einfach Ålesund und die reden einen brutal harten Dialekt. Und ich habe mir gedacht, die lernen Norwegisch, dabei habe ich Ålesund-Dialekt gelernt. Und wo ich dann nach Oslo zurückgekommen bin, und das sind wirklich teilweise ganz wilde Worte, also ganz, also teilweise andere Wörter, und da haben sie die Leute in Oslo natürlich prächtig unterhalten mit einem Österreicher, der auf Ålesund-Dialekt redet, aber dann habe ich es umgestellt und jetzt ist es halbwegs normales Norwegisch, glaube ich.
Aber wenn wir nochmal zu diesem, dann, wie du selber sagst, eigentlich größeren Schritt an dieses Skigymnasium kommen und eben all diese Fahrer, die man jetzt aus dem Weltcup kennt, wie war da denn die Kontaktaufnahme? Also wie haben denn die als Kids damals quasi den eingewanderten Österreicher angenommen quasi?
Ja, das war eben, also wo man, jetzt habe ich eigentlich fast nur für ausländische, auf seinen ausländischen Verband gearbeitet, das war dann 2009, war so eine Welle, einfach, die Kinder immer wieder, das sage ich auch meine ganzen österreichischen Kollegen in Norwegen und so, die Kinder im Zyklus fast, jetzt sind wir ein bisschen zu viele Österreicher oder zu viele Alpenländer, jetzt haben wir, machen wir es einmal selber wieder, und das war eben 2009 so. Also war ein bisschen sozusagen bitter für mich, weil ich jung war, die erste Station, glaube ich, ganz gute Arbeit gemacht habe, und dann ist es nicht weitergegangen. Aber der Name oder beziehungsweise das hat ein bisschen ausgestreut anscheinend. Und dann im Juni hat eben über das, weil einige Eltern mich beobachtet haben oder diese Skigymnasium-Führungspersonen haben gesehen, dass der Job nicht so schlecht war, was ich gemacht habe, und haben mich dann eigentlich kontaktiert, ob ich denn dieses Skigymnasium da gehen will. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Wie gesagt, dann habe ich schon ein paar Mal noch da zweifelt, ob das Raufziehen da jetzt wirklich das Richtige ist, aber mir hat das in Norwegen an sich taugt, und dann war okay. Und das war damals immer ein normales Skigymnasium bei Herren, also die 92er, 93er, 91er. Henrik war ein bisschen, war im zweiten Jahr ein bisschen dabei. Ja, und das ist so gegangen, wie es gegangen ist.
Und mit den Kids bist du auch gleich klargekommen?
Eigentlich schon, also die haben mal gesagt, Norwegen ist ein bisschen speziell, ich glaube, die Diskussion, die läuft ja teilweise in Österreich zum Beispiel falsch, dass man sagt, okay, der Sport ist ja da geworden, das können sich nur reiche Eltern oder reiche Familien leisten, also die da was größtenteils, sage ich mal, in Norwegen, also im Fernsehen auftauchen, sind schon von Familien, die ein bisschen, wie soll man sagen, aus guten Familien sind, sagen wir mal so. Und da hat mir jeder gewarnt, das sind so ein bisschen die Verwöhnten und so weiter und so fort, oder das ist nicht so leicht mit diesen Eltern, weil die da alles erreichen im normalen Leben und so weiter, aber das war eigentlich überhaupt kein Problem. Das sind sehr höfliche, strukturierte, ambitiöse junge Menschen gewesen, wo man sofort gemerkt hat, dass die ja brutale Neugierde haben und einfach besser werden wollen. Also war vor eigentlich super.
Wie unterscheidet sich die Mentalität und die Trainingskultur in Norwegen zu der in Österreich oder generell Mitteleuropa? Weil man sieht es ja jetzt auch in dieser Saison wieder Alexander Steen Olsson oder Lukas Broughton letzten Winter, Atle Lee McGrath, die da in sehr jungem Alter schon mit einem absoluten Selbstverständnis da am Start stehen.
Zwei Sachen, glaube ich, sind da ausschlaggebend. Das erste ist einmal in Norwegen allgemein in der Sportkultur, also soweit ich es beobachten kann, ist das in anderen Sportarten auch so. Das ist einfach cool, wenn man viel trainiert.
Also in anderen Ländern ist es oft so, wie weit kommst du mit so wenig wie möglich Aufwand. Und in Norwegen ist einfach die sind richtig stolz drauf. Und so heißt jetzt, waren wir wieder auf einen 5-Tage-Camp und sind 17 Fahrten gefahren jeden Tag, oder je nachdem, was halt körperlich möglich ist. Also die sind richtig stolz drauf. Während in anderen Ländern ist Slalom fahren wir nicht mehr, oder ich bin jetzt 3 Tage Slalom gefahren und bin trotzdem so eine Sache. Also das ist einmal so ein großer Unterschied, was ich mitgemacht habe, dass die, wenn man da richtig ein zarter Trainer ist, dass die Leute nicht wegstehen vom Hau und auf dich abfressen sind, weil es wieder so zart war, sondern eigentlich ein bisschen so ein Stolz entsteht und so, boah, so hat das halt keiner trainiert. Weil mein Zugang oder unser Zugang war dann immer, ich habe es eigentlich ganz mathematisch gesehen, weil ich habe da in dieser Gruppe im 91er und 92er und ein paar Jüngere gehabt, dann habe ich gesagt, der 91er wird immer angenommen, dass er schneller fährt als der 92er. Aber warum eigentlich? Weil er einfach ein Jahr älter ist und darauf ein Jahr mehr Skitage gehabt hat. Jetzt habe ich einfach gesagt, jetzt probieren wir einfach ein Drittel pro Jahr mehr fahren mit der internationalen Konkurrenz, dann haben wir in 3 Jahren einen übersprungen. Dass dieses Drittel mehr noch fast das Doppelte war, was die anderen gefahren sind, das habe ich damals nicht gewusst, aber war auch wurscht. Und diese Kultur ist in Norwegen da. Also es ist schon ein bisschen, das Skifahren ist eine technische Sportart. Das heißt, desto öfter, dass man irgendwas macht, dies macht, desto besser wird man sein irgendwo, wo man gewisse mentale Kapazitäten hat. Und das ist ja mit Sten Olsen und McGrath und so weiter, wenn die eine Uhr auf dem Rücken haben, sage ich immer, mit die Skitage, was die gehabt, oder die Schwünge oder Slalomschwünge, was gefahren sind, und da steht bei denen bei 45.703 und beim Österreicher steht wahrscheinlich die Hälfte. Und die sind natürlich auch, muss ich sagen, was der zweite große Unterschied ist, irgendwo, der Siegeswille ist unglaublich. Also der, also nicht nur dabei sein, Siebter werden, Punkte machen, in Kader kommen oder Leute, das sind Blödsinn, sondern einfach auch von jungen Alter an ist eigentlich so, das absolut Gewinnen ist, steht im Vordergrund eigentlich. Das kommt vielleicht daher, weil im Wintersport wird halt schon sehr viel gewungen. Also wenn man jetzt den Grammensprint anschaut, das sind jetzt 2 Weltcupsiege innerhalb von 5 Minuten. Gestern hat, glaube ich, der Skispringer gewonnen, oder vorgestern am Holmenkoll. Die Biathleten sind jetzt nicht gerade Kinder von Traurigkeit. Man ist einfach, also zweiter, dritter, da scheint man gar nicht auf. Also sie wollen einfach gewinnen. Und die Angst vom Verlieren, das ist das Nächste, wenn die, das ist da ein bisschen im Alpinen halt zumindest. Also wenn sie dann im Weltcup kommen, das ist nicht so ein großes schwarzes Gespenst für die, weil halt der Weltcup geil, ich darf da sein, aber nicht, ich darf nicht nur da sein, sondern ich möchte da gleich mal was erreichen. Also die Angst zum Verlieren, also sagen wir so, die Lust zum Gewinnen ist größer wie die Angst vom Verlieren auf dem Weltcup. Also die Flucht nach vorne ist oft stark gegeben. Das sind für mich so die großen Unterschiede, warum es da so ein bisschen schneller geht.
Das sieht man ja auch, deswegen fahren ja wahrscheinlich auch die Jungen da dann oft ziemlich oft schon mal an die Top 30 dann im zweiten Durchgang rein, mit hohen Nummern, da sieht man so richtig, okay, die sehen, also so sieht es von außen zumindest aus, die sehen jedes Rennen als eine Chance, wo sie wieder irgendwie vorne reinfahren können.
Genau.
Und nicht, ja, sie müssen sich jetzt qualifizieren für den zweiten, sondern
genau.
Sie wollen einfach, also so sieht es zumindest aus.
Ja, und das ist auch ein bisschen so das Resultat von einem jetzt so unter Anführungsstrichen schwächeren System herunterlaufen, aber das ist ja bewusst so gewählt, auf das können wir nochmal reden, weil du hast keinen, in dem Sinn, keinen Selektionsdruck in dem Sinn. Natürlich ist es tragisch, wo man als Europacup-Läufer rausfällt aus dem Kader, aber dadurch, dass das System sehr offen und sehr locker ist, kann man das trotzdem immer wieder erbringen. Das heißt, auch wo man dann im zweiten Durchgang ist und 23. ist, dann ist es auch sehr selten, dass dann ein Norweger zurückzieht und dann absolut letzte Laufzeit fährt und dann halt seine 2 Punkte holt. Das merkt man ja schon bei der Berichterstattung in Österreich, weil zumindest, ja, und jetzt ist er dabei, das erste Mal und so jung und sein 4. Weltcup-Rennen und dann kommt er runter, er kriegt 3er-Schleifen und sagen sie, ja, aber wichtig für die Punkte, ist gar nicht, also es stimmt nicht, weil 3 Punkte ist für die Startlisten unbedeutend. Also Wander muss einen gescheiten Rastler machen, muss 10. werden, dann kannst du ihm vielleicht einen Schritt nach vorne machen. Und das hat mir immer so taugt eigentlich, dass sie immer nach vorn schauen eigentlich und nicht so sehr aufs Absichern oder eben aufs Platz halten.
Aber ist das so das Mentale von dir auch so eine Komponente als Trainer, weil du ja mit der Mental als auf Instagram
Na, mental ist deshalb nicht, weil ich ein Mentaltrainer bin, sondern, oder so, sondern, weil da schon bekannt war, dass ab und zu, wenn irgendwas nicht funktioniert hat,
you're going mental.
Ach mental so. One bin, also auf Englisch. Also. Genau. Und das hat immer so ein Skigymnasium-Trainer, hat das dann hat man den Spitznamen verpasst und dann hat man halt das Account-Tackle gemacht und passt dann. Ja. Für mich ist das mental jetzt in dem Sinn, das habe ich, das, also von dem bin ich auch bevor überzeugt. Da gibt es auch zwei Sachen. Erstens einmal, wenn man dann wirklich in dem Niveau arbeitet, wo wir jetzt sind, also im Weltcup, Europacup, die Leute, die da so weit kommen, die haben ja schon mal eine gewisse mentale Stärke gezeigt, weil sonst wären sie gar nicht am Start, also für Norwegen oder für anders, die meisten anderen Länder. Das heißt, die mentale Kapazität haben sie gezeigt, dass die es nicht nur im Rennen sozusagen bringen, sondern dass sie es auch schaffen, weil Alpin, vor allem in Norwegen, ist ja ein beinharter Sport, finster, kalt, nach der Schule, und auch für normalen Alpinisten. Es ist ja kein Gaudi um 4 Uhr Frühfahrt oder 5.30 Uhr Frühfahrt in Saas-Fee, da stehst du mitten in der Nacht auf, dann fährst du mit dem ganzen Zeug auf, das war irrsinnig schweiß und so weiter und so fort. Und das ist dann der 12-jährige auch schon. Das heißt, diese Lektion gibt es ja schon natürlicherweise. Und ich habe ihnen immer gesagt, also was mein Ziel ist, wenn ihr am Start umsteht im Weltcup, 5 Nummern vor euch, 5 Nummern hinter euch, die müsst ihr normalerweise schlagen, damit ihr im zweiten Durchgang seid oder so, ich lasse 10 sein. Oder wenn die Top-Favoriten sind, wenn du, ich glaube, am Start stehst und du weißt, es kann fast nicht möglich sein, dass einer mehr und besser trainiert hat wie ich. Und ich habe es im Weltcup schon gezeigt, beziehungsweise ich bin im Weltcup dabei, dann ist das eigentlich relativ ein gutes Gefühl. Also unsere Leute, die fangen ein bisschen schwitzen an, sage ich jetzt einmal, wenn das Training nicht gut war. Das ist für mich die beste mentale Vorbereitung eigentlich, das gute Training. Und dann, ein zweiter Faktor, und das ist rund auf, habe ich auch einmal gesagt, der große X-Faktor. Natürlich weiß man nicht ganz genau, wenn ein Läufer, auch wenn er schnell Skifahrt, viel trainiert hat und gut trainiert hat, wenn er Olympia führt und dann den zweiten Durchgang in Angriff nehmen muss, wie er dann reagiert, das ist ein bisschen der X-Faktor. Ist aber normalerweise auch schon geübt worden, also dass man Olympia führen kann, muss man wahrscheinlich schon Weltcup-Rennen geführt haben und das sie gehen auch immer als Erfahrungen, die man macht, wenn sie da mental auch anpasst, wie das dann ist. Und meistens aus dem Stegreif geht es meistens nicht, sondern es müssen 2-3 Derbys sein, wo man das nicht schafft und dann kann man eben aufs Podium fahren oder aber Großveranstaltungen oder sonst irgendwas da wirklich gut sein.
Aber was du gerade besprochen hast mit diesem unbedingten Siegeswille, egal in welcher Altersstufe und niemand fährt da mit, um irgendwie ein paar Punkte zu sammeln, das ist in meiner Erinnerung so kulminiert, als vor 2 Jahren Lukas Broughton und Atlee McGrath zum ersten Mal in Nordamerika im Super-G an den Start gegangen sind. Und da ist ja das gerade im Alpenraum oftmals das... oder zumindest in Deutschland vor allem, wo es gerade auch wieder ein bisschen Probleme gibt mit der Speedmannschaft, das Narrativ, so ja, das ist ein Erfahrungssport und wenn da einer nichts reißt, in Anführungszeichen, bevor er 30 ist, ist das gar nichts und so weiter. Und dann hast du da die zwei jungen Burschen, die aus dem Technikbereich kommen und beide direkt, soweit ich weiß, in die Top 10 gefahren sind. Das war für mich so ein Punkt, wo sich das alles so quasi zugespitzt hat. Du hast gerade schon in Anführungszeichen, schwächere System angesprochen. Was meinst du denn damit?
Ja, das ist nicht so durch, also schwach, wie gesagt, gewählt. Also wir haben keine Juniorenmannschaft zum Beispiel, seit Jahrzehnten nicht. Wir haben eine Europacup-Selektion, also da gibt es nicht nur irgendwie dabei zu sein im Europacup, sondern da muss eine Europacup-Mannschaft bei uns, die muss im Europacup konkurrenzfähig sein. Und da reden wir wirklich von Top 15, Top 20 und so weiter. Das meine ich damit. Das heißt, unser System ist eigentlich auf das aufgebaut, dezentralisiert, auf Freiwilligkeit in dem Sinn. Also man ist jetzt nicht geografisch, weil man jetzt aus einem gewissen Teil vom Land ist, deshalb kommt man in diesen Landeskader oder wie das immer heißt, sondern, oder einen, es gibt keine Jugendnationalteam eben, sondern ein Läufer wie der Sander Steen Olsen zum Beispiel, jetzt wenn wir den als Beispiel nehmen, der ist aus Oslo, hat es für sich selber und mit seiner Familie ausgemacht. Er glaubt, dass er am besten in Obdal trainiert, weil es ja da 400 Kilometer weit weg ist, obwohl 3 Skigymnasien in Oslo sind und ist dort hingegangen und hat dort sozusagen seine Aufbauarbeit oder seine Jugendjahre genossen, bis er eben noch für den Europacup eingeschlagen ist. Das wird in Österreich nie gehen, weil du einfach geografisch beziehungsweise föderalistisch irgendwo gebunden bist. Und das meine ich mit einem schwachen System. Es ist dann auch so, dass sie dann diesen Wellenbewegungen bewegt, wo die Besten dann hingehen. Also in meinem Alter war das eben, also wo ich der Trainer war, war es das eben in Danshi, das ist in Oslo. Also da war wirklich bis zu Sten Olsen und Haugan eigentlich fast ausschließlich alle Weltcupläufer außer Swindal, weil der ist die Generation davor, der war immer ein Obdal. Das hat sich dann immer so bewegt. Das heißt, dieses Märchen, ja, die Besten müssen zusammen trainieren, darum müssen wir es alle selektieren und dann in allen Gruppen auf alle Listen schreiben und dann müssen wir es gegeneinander fahren lassen. Das ist in Norwegen komplett anders. Wenn einer glaubt, zum Beispiel, er trainiert besser in Lillehammer, gibt es auch ein Skigymnasium, der was gestern in Europacup-Slalom gesamt gewonnen hat, das ist ja 2004er, der hat eigentlich ein neuer isoliert in Lillehammer trainiert, weil es nicht für Alpine gibt, das ist ja für die Nordischen bekannt, das Skigymnasium. Und hat auch passt. Also das lassen wir eigentlich wild laufen sozusagen. Die sollen sie ja konkurrieren und dann die Besten holen wir uns dann sozusagen in Europa. Das meine ich mit schwachem System eigentlich, ja, also nicht durchstrukturiertes System.
Und einfach weniger Förderung im Endeffekt. Weil
absolut.
In Deutschland ist ja auch so, man kommt in, ich weiß nicht mit wie vielen Jahren man in den ersten Förderkader reinkommt. Klar, das hängt damit zusammen, wie du vorhin schon gesagt hast, dass das einfach ein teurer Sport ist. Aber in Norwegen ist einfach Voraussetzung, dass wenn man den Sport macht, so ungefähr, dann braucht man die Kohle. Also so hart wie es klingt, aber dann hat man aber den Einsatz und ich glaube, dann geht man vielleicht auch mit den Möglichkeiten, die man hat, anders auch um, wenn das jetzt direkt von den Eltern kommt vielleicht.
Genau, also das ist auch sowas, also da jetzt in seiner Sphäre einen sonnenschönen Tag sagen, ah, es geht nicht, ich habe Knie, also da brauche ich nicht einmal ich viel mehr so, also als Trainer. Also das wird sich gleich erledigt haben mit Eltern, wo der Tag ein paar hundert Franken kostet, sage ich jetzt einmal. Also das ist auch was, es wird viel wertvoller gesehen, der Skitag, man ist freiwillig dort, das ist eine Lebensentscheidung, die Eltern mit den Kindern zusammen oder je nachdem treffen und das sehe ich auch immer so, das wird oft, das System wird oft so gehemmt in den Alpen oder in Österreich speziell, weil immer, ja, ist man es billig gehalten, ich meine, es ist billig gehalten, ich meine, es ist halt einfach nicht billig, das muss man einfach so sagen. Es ist auch nicht brutal extrem teuer, also in was kostet heute so kein Geld. Also wenn ich die Kinder in die Musikschule schicke oder jetzt meine Kinder zum Eishockey und zum Turnen, ist ja trotzdem, also vor allem, wenn es auf einen Spitzenbereich reingeht und das ist mein Skigymnasium. Und da sage ich mir, vielleicht ein paar Hunderte mehr im Monat ausgeben und dafür ein gescheites Training haben und nicht sagen, ah, das passt schon, das System ist halt so und wir können halt nicht nach Sassfee fahren, wir können halt nicht nach Leseland fahren, wir können halt nicht Skifahren, mehr oder weniger, bis der Schnee da ist. Ja, dann wird es nichts werden, weil der Zeit nehmen und im Endeffekt ist das wurscht. Und wenn es dem dann mit 18 alle die zweitbesten treffen im Europacup. Und da kommen wir wieder auf die Uhr, nicht auf die Skitage und auf die Schwünge, die du gefahren bist. Also.
Ja, ich glaube, ich kann mir aber gut vorstellen, dass das im Alpenraum, glaube ich, immer noch so ein bisschen so ein kitschiger Mythos ist, der diesem Sport anlastet, im Sinne von so ein Volkssport und in diesem Weltcup, das sind irgendwie die Bauernburschen von der Alp, die da halt gegeneinander fahren und so. Und das ist es halt schon wahrscheinlich seit 40 Jahren nicht mehr.
Ganz genau. Und das ist genau der Punkt, was ich, also sprichst du mal aus der Seele da, oder? Jede Dokumentation von Franz Klammer mit riesen Respekt, was die alles gemacht haben und so weiter und so fort. Und dann ist eben jetzt 72 geworden, es waren da Dokumentationen auf und angelaufen und jede dritte Szene ist der Franz Klammer im Stall. Das passt ja auch. Ist auch okay, haben auch viele, da waren auch viele dabei davon. Aber es ist jetzt nicht nur ausschließlich. Also sage jetzt mal, also dass man das dann generell ausschließt, ja gut, die was jetzt nicht jeden Tag um 5 Uhr aufstehen müssen und daheim helfen müssen, sondern sich auf den Sport konzentrieren haben können, auf welchen Gründen auch immer, schließt sich nicht aus, dass der trotzdem gut wird. Und das heißt auch nicht zu neu, dass man sagt, ja, die sind verwöhnt und die brauchen sehen und die werden dann irgendwann aufhören. Das stimmt auch nicht. Also man muss das eben, wir lassen das offen, wir lassen das laufen. Es ist jetzt nicht so teuer, dass es jetzt keiner mehr leisten kann. Und ja, und der Volkssport an sich, das ist auch sowas, nur weil man einen österreichischen oder einen deutschen oder einen Schweizer Pass hat, heißt ja nicht, dass ich automatisch 3 Sekunden schneller bin. Ich muss daraus was draus machen. Also eben das wieder, was ich gesagt habe, ich muss Skifahren. Und vielleicht, weil es ein bisschen weiter weg ist, die Sommervorbereitung und so weiter und so fort, weil es ein bisschen wertvoller ist, der Skitag und so weiter. Vielleicht wird auch ich so ein bisschen mehr draus gemacht.
Gibt es trotzdem noch Dinge, die du am System in Norwegen gerne ändern würdest?
Ja, sicher, aber warte mal, muss ich eigentlich fast überlegen. Ja, also am Skifahren oder am System, oder?
Am System, ja.
Jetzt kommt sicher noch die Frage mit den Sponsorenstreits und so weiter und so fort. Die sind natürlich ungut. Und da setzen wir es mal, sagen, jeder, der was mit da vorgeht, und die haben ja richtig eine Freude noch. Also als Kollegen von anderen Ländern und bei uns in der Region sind auch sehr viele Funktionäre und so weiter. Und, was ist da schon wieder los in Norwegen? Jetzt ist der Braten abgesprungen, mit Henrik war damals ein Riesenstreit, mit Axel ist nicht rumgelaufen. Nordhug spinnt, hat gesponnen damals, also Peter Nordhug. Klebe fängt da zum Motzen und alles mögliche. Und dann sage ich, das ist halt einfach der Preis, warum Norwegen jetzt, glaube ich, 3 Olympische Spiele hintereinander auf dem Rücken vom Skiverband eigentlich die beste Nation war, aber mit 5 Millionen Einwohnern, zweimal Deutschland geschlagen, also 18 und 22 mal sicher und 14, glaube ich, auch. Also Medaillenrekord nach Medaillenrekord, das ist einfach der Preis, den man zahlen muss, weil wenn man es einfach vorgebührt, also jetzt noch im Sponsorenbereich laufen lässt, dann kann man das einfach nicht mehr zahlen, weil Norwegen steht schon Top-Trainer, Top Verhältnisse, Top-Bedingungen, wo man dann nochmal im Kader ist, weil sonst würden die alle nicht die Leistung bringen können. Also das würde, was ich ändern würde, war zum Beispiel, was bei uns ein bisschen das Problem ist, es wird alles sofort öffentlich. Also es wird jeder kleinste Streit oder irgendwas, wo ganz normale Sachen sind, was ich weiß, dass es in anderen Verbänden auch gibt, um irgendein Instagram-Post, das ist sofort auf der Top-Seite in der WG und das ist ein bisschen, das würde ich gerne ändern, dass man halt ein bisschen was vielleicht einmal im Hinterzimmer ausmachen kann und dann jeder zufrieden ist.
Ist ja aktuell gerade im Skisprunglager in Norwegen, ist ja genau die Katastrophe am Laufen da. Da sind, glaube ich, viele Sachen einfach öffentlich, wo nicht öffentlich sein sollten.
Genau, und das ist aber auch, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, vielleicht das Demokratieverständnis für die Norweger an sich oder was das ist, aber es wird halt, bei den Skispringer ist es jetzt momentan auch wieder so. Ist halt natürlich gut für die betroffenen Personen, aber auch allgemein ist es halt einfach ein bisschen andere. Andererseits merkt man, das System ist halt schon brutal eng gehalten, dadurch, dass man eben große Erfolge feiert, das muss irgendwie zahlen. Und das, glaube ich, ist so, von nichts kennt nichts und da kommen halt oft Reibungen zusammen.
Weil wir aber eigentlich noch bei deinem Weg am Skigymnasium waren und den Fahrern, die quasi, wie du mal gesagt hast, parallel zu dir ihre Karriere gemacht haben. Nochmal auf deinen Spitznamen zu kommen. Wer von diesen Fahrern hat denn am ersten Mal dafür gesorgt, dass du Mental wurdest?
Ja, der Henrik hat schon hart abgekriegt, solange ich noch einen Zugriff gehabt habe. Bis dann alles verflogen, also bis wir dann ein bisschen, bis dann mit Siege gekommen sind. Sebastian hat sich sehr auf mich verlassen, sage ich jetzt nochmal. Das heißt, den habe ich im Guten wie im Schlechten wirklich führen können. Und bei Alexander war es so, der war eigentlich immer der war einfach zu nett. Also der hat auch immer seine Sachen gemacht. Ich weiß nur, das allererstes Camp in Wittenburg in der Skihalle. Da haben wir ein Video ausgemacht, was er 7:04 und er kommt halt um 20:04 daher, weil er halt verschlafen oder keine Ahnung was, am Nachmittag. Da war das einmal gehört und dann eigentlich nie wieder. Also das war die allererste Skieinheit, was wir miteinander gehabt haben. Aber das ist also, da muss man ein bisschen aufpassen. Das geht nur, wenn Vertrauen da ist. Also man kann jetzt nicht einfach nur der Wüde und der Orge sein, denn dann macht man sich lächerlich. Also da muss man wirklich auch selber sagen, dass man mental ist, jetzt, wenn man das so nehmen darf, das Wort. Da musst du dann wurscht sein und da bist du der Erste am Hang sein, der was auch mal 600 Kilometer fährt, weil irgendein Skischuch in Frankfurt liegt, oder keine Ahnung. Also da muss man dann schon ein bisschen was zahlen, auch weil sonst nur draufhauen und nur der Worte sein, das ist dann ein bisschen wenig und das missverstehen viele Leute. Also ich habe nicht eure Top-Verhältnisse, aber viele Athleten leider Gutes ausscheiden lassen müssen, sage ich jetzt einmal, und einige Gespräche und das ist eigentlich nie ein heißes Blut da gewesen, weil dann muss man natürlich nicht mental sein, sondern dann muss man eigentlich cool sein und das das muss man ein bisschen kennen, das Bild halt, glaube ich.
Das heißt, dein Trainerstil ist eine Autorität durch eigenes Vorangehen?
Ja, also Leading by Example ist für mich ein wichtiger Punkt. Also ich kann nicht von denen verlangen, dass sie ein Leben riskieren beim Training, weil es halt weich oder neblig oder was weiß ich ist und ich tue nicht alles dafür, stundenlang davor, dass das halbwegs passt. Und das habe ich sehr oft mitgemacht. Also wenn wir uns dann wirklich sehen, die stehen jetzt schon seit 5 Stunden, dass wir das Slalom-Training da hinbringen, dann kommen sie auch und fahren dann gern und sagen, okay, puh, da können wir jetzt nicht sagen, noch 2 Fahrten, das war's halt. Also, Leading by Example ist auch sicher ein großer Punkt vom Führungsstil. Ja.
Du bist ja 2015 dann Cheftrainer der Norweger geworden. Wie war das am Anfang für dich nach deiner Zeit am Skigymnasium und im Europacup?
Ja, ich war im Europacup dann nach dem Skigymnasium zwei Jahre Europacup mit dir aufgestiegen, dann war ich 2 Jahre in der Technikgruppe, wo eben der Kilde Gott sei Dank auch noch dabei war, Henrik und Sebastian, also hab da schon ein bisschen Weltcup-Luft gehabt sozusagen. Und wo ich dann Cheftrainer geworden bin, wie das war, ja, es war eigentlich einmal eine große Ehre, also wirklich, da fühlt man sich so geehrt, 35 Jahre alt, Ausländer, Svindal, Landshut, vorne Lovano und Christoffersen und Kilde sind die nächsten sozusagen 9, also da fühlt man sich schon geehrt, wenn man für die Aufgabe da oder ausgesucht wird.
Hattest du vor diesem Schritt viel Respekt, also gerade die Personalie Axel und Svindal, also ich stelle mir vor, dass man da vielleicht hinkommt als junger Trainer und sich kurz fragt, was habe ich dem jetzt noch zu sagen?
Nein, überhaupt nicht. Also mit dem, das ist auch gut bei uns im Team. Das ist zwar, obwohl er im Speed-Team sozusagen, also in der Speed-Gruppe war und ich der Techniktrainer, man hat sehr viel Riesendorlauf zusammen trainiert. Also wir haben uns das wirklich geschaut, dass man, weil damals ist er im Riesendorlauf noch sehr konkurrenzfähig gewesen, dass wir uns da matchen. Also wir haben uns da eigentlich gekannt und muss man auch sagen, ich weiß nicht, ganz offiziell weiß es nicht, aber es wird da sicher ohne Swindle an Wix entschieden worden. Ich sage jetzt einmal, das heißt, wenn da was der Chefstrainer wäre, dann wird das mit ihm schon mal ausgehört worden sein. Also das muss man so ehrlich muss man auch sein, wie es wahrscheinlich in anderen Mannschaften auch so ist, auch wenn viele sagen, na, da fährt das Eisenbahn drüber. Also das ist wirklich selten. Ich glaube, das kann jeder Spitzensportler sagen, ja, wirklich seit vor allem lang dabei ist und so wie es beim Axel war oder beim Schwettel, die was halt die Mannschaft tragen haben, die Kultur tragen haben. Also da wird wahrscheinlich schon vorher gehabt, das habe ich dann eben geahnt beziehungsweise gewusst und dann ist das nicht so schwierig und er ist ein sehr umgänglicher, guter Athlet, also war nie ein Problem.
Was unterscheidet sich dann in der Arbeit nochmal, wenn man dann als Trainer in Verantwortung diesen Schritt macht in den Weltcup oder ändert sich gar nicht so viel zum Europacup für deine Arbeit?
Nein, man ist viel mehr in der Auslage, also das ist was, also plötzlich werden Siege zählt. Im Europacup wirst du zum Beispiel mit Burschen 4., 10. und 12. und es werfen die 4 Leute an und sagen gewaltig, ja, da kommen die Jungen und alles cool und hin und her. Da kann man mal als Trainer-Team oder als ganzes Team mal komplett abslusen und das ist passiert nicht. Also das soll man sagen, man kann alles erklären, das passiert so ein bisschen im Schatten. Kurzfristig, langfristig sieht man dann, was los ist. Im Weltcup, plötzlich kommt man im Weltcup, also jetzt als Gruppentrainer, also wenn man einfach nur im Weltcup-Trainer ist und verantwortlich ist, dann ist man so in der brutalen Auslage, auf einmal. Das ist mir aufgefallen. Und vor allem als Gruppentrainer, als Assistent oder so, da war es mir eigentlich, da haben wir gedacht, ich bin der Coolste. Und dann als Gruppentrainer hingekommen bin, haben wir gedacht, und vor allem in Slalom war damals die Mannschaft gegeben. Und das ist auch ganz eine interessante Episode. Mein erstes Weltcup-Rennen als Gruppentrainer war in Zölden, der Riesendorlauf. Und da war der Axel eben noch, Schettel war verletzt, aber der Axel war im Riesendorlauf noch erste Gruppe. Ist auch bei dem Rennen Vierter geworden. Das war von meinen Leuten, also damals Henrik und Leif Christian Haugen, so ein schlechtes Rennen, dass ich wirklich die Ganzelhaut gekriegt habe. Also die sind so schlecht gefahren. Einer hat sich gar nicht qualifiziert, der andere war 28. nach dem ersten Durchgang. Und es ist keinem aufgefallen, weil der Axel Vierter geworden ist. Das war egal. Und dann 2 Wochen später sind wir in Levi gestanden, da hat es keine Slalom-Mannschaft gegeben. Und da sozusagen hat es keinen Schatten gegeben oder keinen, da ist man einfach am Tablett dort. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass das nochmal eine ganz andere Liga ist. Dass wenn man keinen Star vor sich hat oder wenn der was einmal alles abdeckt oder so. Oder mal mit einer schlechten Leistung, allgemeinen Teamleistung, halt einmal einen 5. umbiegt irgendwie und dann so heißt so, okay, da war ich nicht so schlecht. Und das habe ich brutal viel gelernt. Und dann, wenn man Cheftrainer wird, dann ist es nochmal eine ganz andere Liga, weil dann kommt der ganze andere viele Fans dazu. Also alles, was im Team nicht richtig läuft, also alles, was nicht und sei es logistisch beziehungsweise organisatorisch oder man hat einen falschen Trainer, man kann sich hinter gar niemandem verstecken. Das heißt, da ist man ganz vorne und muss eigentlich alles auf seine Kappe nehmen die ganze Zeit. Und da wird es nochmal eine ganz andere Liga, also wird es nochmal vom Verantwortungsbewusstsein her. Aber ich hab immer so gesagt, ich kann eh nur so viel arbeiten, wie es halt geht und so gut vorbereitet sein auf die Eventualitäten, die kommen. Und unser Sport ist ja sehr kompliziert, weil mit dem Wetter einfach so brutal zusammenhängt. Man kann einen perfekten Plan haben und es geht alles in Bruch. Man kann auch glücklich sein und einmal ein Jahr lang eigentlich ohne viel zu tun gut trainieren. Aber ja, ich habe einfach so viel getan, wie es gegangen ist. Und dann auch wieder wie die Athleten, desto besser, dass ich vorbereitet bin, umso ruhiger war ich eigentlich.
Du hast ja dann 2019 nach 12 Jahren in Norwegen den Cheftrainerposten der Damen in Österreich übernommen. War das komisch am Anfang, zurück in die Heimat zu gehen?
Ja, wieder zurück war ich eigentlich nicht. Ich war da, weil ich bin eigentlich nie bei einem ÖSV gewesen. Also vor allem, also ich war ja kompletter Neuling in dem System. Also war schon komisch. Ich habe mir also 3 Wochen vorher nicht gedacht, dass das so weit kommen wird. Also dann bist du in Innsbruck gefahren und ja, und machst du dort das bist. Da war schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Ja.
War das so eine spontane Entscheidung?
Ja, schon ein bisschen. Also darum sage ich, man soll nie Nein sagen oder nie, wenn ich sage, ich gehe nie zum ÖSV oder gehe nie nach Deutschland oder was, bis noch fürs Angebot auf dem Tisch liegt, bis dort kann man eigentlich nicht sagen, wie man dann darauf reagiert. Und es war ein spannendes Projekt und das hat mir einfach getaugt. Und Österreich, ich bin ja da im Ende des Tages, bin ich in Österreich, aber man denkt, ja, kann ich immer nur sagen, was alles falsch läuft, muss ich selber probieren, dass das besser wird und das hat mir auch getaugt. Also.
Was hast du in deinen 3 Jahren als Cheftrainer Damen in Österreich gelernt?
Boah, ne, das sind viele Sachen. Erstens einmal, das ist so groß und da gibt es so viele Meinungen und da gibt es so viel mehr Athleten und so viel mehr, also der Verband ist einfach größer in dem Sinn, dass man einfach einen guten Wertekompass hat, einfach, dass man sagt, okay, weil sonst wird man wahnsinnig. Also wenn man immer situativ entscheidet, beziehungsweise was halt gerade die Situation erfordert, dass man das einfach hat und dass man da total konstant ist. Weil sonst, wenn das ganze Werk mal zum Wackeln anfängt oder mit deinen Entscheidungen zum Wackeln anfängt, dann fängst du das nicht mehr ein. Also das habe ich probiert, dass man das klar kommuniziert zum Beispiel, das war brutal wichtig. Das hat ja 4 Monate gedauert, bis ich mal mit jedem Athleten geredet habe. Einmal, also ich würde mit jedem Athleten ein Gespräch führen, das hat einmal lang gedauert und da bin ich eben drauf gekommen, es sind eh immer wieder die gleichen Sachen, faire Entscheidungen, transparente Entscheidungen, einfach eine Linie haben und so weiter und so fort. Und das habe ich dann gelernt, dass das einfach brutal wichtig ist, weil sonst wird man so einen Job wahnsinnig.
War das ein Unterschied für dich als Trainer, auf einmal Frauen zu trainieren und kein Herrentrainer mehr zu sein?
Also glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Der große Unterschied war eben die Verbandskultur beziehungsweise die Größe vom Verband, wie wir damals schon gesagt haben. Das war für mich der große Unterschied. War interessanter gewesen, jetzt wenn ich bei Damen in Norwegen wäre und bei Damen in Österreich, dann könnte ich es besser beantworten. Aber ich habe ja immer gesagt, wenn es auch gesagt hat, aber die Herren und das ist plötzlich, auf einmal ist man ein Damentrainer, das ist auch so witzig gewesen. Ich hab mir super, wirklich auch vorher schon super gerne Damenrennen angeschaut, das hat ja oft am Tag vor uns gefahren, also in Levi, in Sölden und so weiter, und dann kann man sich schon ein bisschen anschauen, wie gingen die Ski zum Beispiel, welche Socken passieren da am Hang. Also da habe ich nie ein Problem gehabt, also die bringen ja auch, die sind ja absolut die Top-Leute auch. Und da habe ich immer gesagt, also es gibt noch immer bei den Herren, heißt es ja, da ist halt alles viel härter und viel stabiler oder viel besser oder was auch immer. Da habe ich gesagt, ja, bei den Herren gibt es auch die komplizierten, die Spinner, die voll eiskalten Killer, die akribischen Arbeiter, die Chaoten, die gibt es bei den Herren wie bei den Damen. Also wird immer so ein bisschen isoliert gesehen. Die gibt's nur bei den Damen. Also, das habe ich überhaupt nicht so gesehen. Im Endeffekt sind's die besten einer Nation in einer Sportart, die jetzt nicht so klar ist. Und dadurch haben die schon, absolute Leistung gebracht. Und da probieren wir immer zu helfen, dass sie ihre Träume verwirklichen können.
Wie schaust du denn, sportlich zurück auf diese 3 Jahre ÖSV? Hat das, was du dir vorgenommen hast, funktioniert? Hast du dich da wohlgefühlt? Wie bewertest du die sportliche Entwicklung in der Zeit?
Das ist ein paar, ja, natürlich. Das ist genau wieder das, was ich vorher schon gesagt habe. Es war halt keiner da, irgendwo die eine Zeit aufgehört oder beziehungsweise eine Verletzung zurückgekommen. Die Eva Maria Brehm war im Ende ihrer Karriere. Es hat keine gegeben, die das abdeckt. Also wirklich so einmal einen Tag, okay, einmal rettet, sage ich jetzt einmal. Dadurch waren keine Siegläuferinnen eigentlich oder Seriensiegläuferinnen mehr einmal tun. Dadurch ist alles ein bisschen so aufs Tablett gelegt worden eigentlich. Und ich glaube schon, dass wir vor allem in der Technik einen Riesenschritt gemacht haben. Also das hat dann noch gegipfelt, damit dass die Linzberger also absolut dominiert hat. Und zum Schluss dieser Saison ging eine gesunde Blower, eine gesunde Schifrin. Also das muss man... Das ist mir oft ein bisschen so untergegangen. Ja, gut, die ist halt so gut. Die dann auch sozusagen die Slalom-Mannschaft ein bisschen mitgezogen hat, dann ist im Rieseldorf auch schon ein bisschen besser gegangen. Der Hänger war ein bisschen mit den Verletzungen von Hütter und Ortlieb und die Schmidhofer dann eine brutal schwere Verletzung. dass dann im Speed ein bisschen gestockt hat. Und dann sucht sie halt so eine große Öffentlichkeit, was man dann in Norwegen oder in Österreich dann hat, sucht sie halt dann immer den Teil aus, wo es halt gerade nicht so läuft. Aber im Endeffekt bewertet es jetzt, wenn es rein Medaillen, sage ich jetzt einmal, sehr gut. Wir haben einen in der Zone Cup gewonnen im letzten Jahr wieder, wo jetzt so tausende von Punkten dazwischen stehen, mit der gleichen Mannschaft eigentlich, kann man sagen, gegen die Schweizer. Also es waren ein paar Sachen dabei, die gut waren, und es waren natürlich auch Sachen, die wir besser machen können. Das, was abgegangen ist, sind natürlich die Tagessiege. Also das waren pro Jahr zwei, das waren einfach zu wenig, das ist wenig, das verstehe ich ja. Aber ich habe es probiert, ein bisschen zu erklären. Das ist jetzt schon eine sehr spezielle, ohne Ausrede zu suchen, Generation bei den Damen Alpin momentan. Das ist die Hochzeit momentan. Das ist die beste aller Zeiten, die beste Italienerin, die zweitbeste Schweizerin und beste, also wird bald die beste Schweizerin werden. Die beste Riesentorläuferin in Italien, was selber gesagt, und. Also da brauchen wir jetzt nicht mehr, also da sind wir jetzt bei Vreni Schneider, Deborah Compagnoni, Michaela Ficini, Anna Marisa, Moser Pröll und alle möglichen auf einmal. Also das ist jetzt momentan, also das kann man so sagen, wie man will, aber rein von den Zahlen her, wenn man da schaut, was da für Generation momentan am Werk ist, da ist dann schon brutal schwierig, dass du da noch Siege findest. Also, und wir haben es trotzdem geschafft und das, auf das bin ich so, so stolz. So.
Mit dir zusammen kam 2019 Patrick Riemel, dann als Alpinchef. Peter Schröckstagel hat damals gesagt, wir haben die beiden besten Trainer der Welt für diese Position geholt. Und ihr seid aber beide auch 2022 wieder gegangen. Warum ging dieses Projekt, also jetzt kannst du natürlich nur für dich sprechen, aber warum ging dieses Projekt nicht länger?
Ja, weil er politisch schon ein Bruch war, eigentlich. Ganz einfach. Und dadurch, das ist dann getrickelt, da hat man gemerkt, der Peter hat uns eben, der Schröckstadl hat uns eben noch, wollte das operativ sozusagen noch auf eine gute Schiene bringen, war, glaube ich, ein guter Weg. Und dann ist eben eine neue politische Führung gekommen und die wollten alles abeinander schneiden. Und dann muss man für sich selber entscheiden, ob das dann noch geht oder nicht.
Jetzt bist du ja wieder technischer Leiter in Norwegen. Oder was ist da die genaue Bezeichnung für den Posten, den du jetzt hast?
So kann man es sagen. Skitechnisch, ja. Also, ich mache die, wenn man es übersetzt als Fußball, mache die Spielphilosophie. Also, was wollen wir spielen? 4-4-3 oder 4-4-2, sage ich. 4-4-3 gibt es nicht. Aber es wurscht, was wollen wir spielen? Und da haben wir damals schon angefangen, 2012, haben wir das erste Mal gemacht. Also, eine richtige Skiphilosophie, wie wir in Schwung fahren wollen. Das bin ich verantwortlich für alle. Also, das geht ja natürlich nicht am Augen noch für alle. Das heißt, das gebe ich dann halt Trainer weiter. Das wird zusammen ausgearbeitet, mit einem Sport Science Department sozusagen abgecheckt. Was sind Märchen, warum einer schnell fährt und was sind die Wahrheiten, warum einer schnell fährt? Weil wir arbeiten mit physikalischen Gesetzen. Die haben wir da eben getestet, die wir jetzt eben über Jahrzehnte. Für das bin ich verantwortlich. Am Hang, beziehungsweise operativ bin ich mit der Technik, Herren, also mit der Technikgruppe meistens mit und sporadisch ab und zu in der Europacup, wenn es passt, oder haben wir wirklich ganz selten im Herbst einmal und vielleicht ab und zu einmal mit die Kilde, Mona Riesenberg auf Fahrt und so.
Aber jetzt nicht mehr komplett jedes Weltcup-Wochenende, oder das schon noch eigentlich?
Nein, also bei dem Weltcup-Wochenende bin ich meistens bei der Technik. Also da bin ich operativ dabei. Und habe auch sonst keine leitende, keine führende Person, also keine Position, keine leitende, keine führende Position. Die Entscheidung habe ich für mich selber getroffen, dass ich eigentlich, wie ich das damals eben erklärt habe, dieses ganz, ganz vorn stehe über 4 Jahre in Norwegen und 3 Jahre in Österreich, und guten Trainer vorher schon und Europacup verantwortlich und so weiter. Irgendwann, wo man denkt, da kommt schon sehr viel, Gepäck mit, das, was ich auch nicht mehr wollte. Also, ich habe einfach gesagt, entweder das nehmt mich so als Skitrainer, mit dieser Verantwortung und nicht mehr, nicht weniger. Und das war da dann passt. Und passt nach wie vor.
Weil du es gerade angesprochen hast in Bezug auf deinen jetzigen Job. Was ist denn so eins der größten Märchen da, darüber, was einen Fahrer schnell macht?
Rebound-Effekt. Wenn du das irgendwo hörst und irgendwo hörst Rebound-Effekt, dann hat er wahrscheinlich entweder 1996 gesehen, Trainerausbildung gemacht oder er kennt sie wirklich nicht aus. Das ist so ein Märchen.
Gibt es auch so Wahrheiten, die erstmal keiner hören will?
Ja. Gibt's auch.
Hast du da dann ein Beispiel so aktuell?
Die kam vorher schon mit der Uhr auf dem Rücken wahrscheinlich.
Zum Beispiel, ja. Das ist auch immer, man kann, also die Uhr auf dem Rücken, also das habe ich auch immer gesagt, das ist in Österreich zum Beispiel, die ist ein bisschen reinbringen müssen. Also ich habe gesagt, wenn sie nach Athleten kommen und sagen, ah, das passt nicht so, mit dem kann ich nicht so gut und der ist vom Feedback her nicht so gut und da und so weiter und so fort und da brauche ich einen Physio, habe ich gesagt, mit 2 Bundstangen und 1 Trainer kommst du brutal weit. Wenn du eine Zeitnehmung auch noch hast, da kommst du wirklich weit. Da kommst du sogar mit deiner Mutter recht weit. Dann habe ich mir gefragt, ist der Trainer oder verschlossen oder ist er faul? Also ist er nicht da? Einfach, nein. Dann steht er Lauf, ist der halbwegs beieinander, halbwegs eine Qualität? Ja. Ist halbwegs sicher, ja. Weil dann sage ich, dann kannst du eigentlich schon so weit entwickeln. Also ich bin da jetzt auch nicht so einer, der was sagt, okay, da muss irgendein Guru kommen und denen das sozusagen erklären, wie das geht. Abkürzungen kann man allerdings schon finden. Also vor allem, wenn es in die Krisen sind, dann glaube ich, muss man gut analysieren, warum das so passiert ist. Und das ist da mit der Uhr, dann zählt halt ein Schneedoppel, dass man immer Trial and Error sozusagen selber rausfindet. Und das Faircoachen, sage ich mal, das habe ich jetzt auch ein paar Mal gesehen, aber ich glaube, dass das gibt. Es gibt dann schon auch richtig, dass das einfach veraltete Rebound-Effekte und so Sachen. Und dann werden da was einfach noch ein bisschen länger dauert. Das Ganze, bis die Guten gut werden und die, ja. Was war eigentlich die Frage, sag ich?
Ob du sonst aktuell noch irgendwie ein Beispiel dafür hast für so Wahrheiten, auf die man kommt, was einen Fahrer, eine Fahrerin schnell macht, die aber erstmal keiner hören will?
Ja gut, das ist jetzt eigentlich eh schon ein offenes Geheimnis, aber das haben wir 2014, 15, weil ich Cheftrainer bin, voll drauf eingestiegen und das war einfach so und das weiß jetzt eh schon jeder, darum kann ich es auch sagen und da habe ich, Gott sei Dank, weil der Tron Nystad, langjähriger Langlauf-Headcoach da in Ramsau wohnt, den habe ich natürlich gleich kontaktiert, war damals noch Headcoach und haben einfach einmal an dem Anschirm und an dem Start gearbeitet, weil das ist ein Grundspeed, den man nicht wieder aufholen kann eigentlich und der war eigentlich irgendwoher gratis gibt. Also das war so mein Erste, das war so links liegen gelassen worden ist. Da ist sie lieber noch 3 Skating und Stockensatz, ist sie da schon in die Hockey gesetzt worden fürs gute Gefühl, nicht? Also da haben wir schon Sachen aufgerissen, richtig aufgerissen. Also da haben wir auch mit Stecken, mit Teller, also für die Langläufer und mit allem, mit den Stocklängen und haben wir da experimentiert. Und da ist auch richtig was weitergegangen. Nicht? Und wenn man die GPS-Messungen anschaut, also wenn man dann zum ersten da halt statt mit 85, mit 87,5 kriegt, dann musst du schon ganz schön viel Schwünge gut fahren, damit du das dann irgendwo drauf da willst. Vor allem in leichteren Gelände, was da so. Es gibt ein paar Starts, da wär's jetzt nicht so wichtig, aber es gibt dann schon sehr viele Starts, das ist sowas, was zum Beispiel nie, das war es der erste so von Trantorwerfen, wir spielen dort zusammen Golf in der Ramsau. Und dann haben wir dabei diskutiert und dann haben wir eine richtige Technikschule gebracht.
Mit dem arbeiten wir auch zusammen, am Trant.
Ja, sehr gut. Eben ist, Thomas hat es jetzt eh, die Alpinen, also gibt es auch immer wieder so Startprojekte. Das kann ich jetzt auch ganz offen sagen, deshalb, weil da sind wir die Schritte dann voraus. Ich habe gesagt, mein Zugang war eigentlich der, wir sind die beste Skination im Anschirm. Warum macht man nicht was draus nicht? Also, ist also anscheinend viel Technik-Know-how da und die Technik-Skating, immer logisch ist, Equipment ein bisschen anders, aber im Endeffekt im Prinzip ist es gut, ob man 1-1er anschiebt und 2-1er oder nur Skating zum Beispiel. Das waren halt so alles so Sachen, mit denen wir uns befasst haben. Ob wie viel km/h zahlt sich dann aus, dich in die Hocke zu setzen, aerodynamisch zu arbeiten oder eher da nochmal anschieben?
Das ist ja was jetzt mir als Laie in dem Sinne eigentlich auch bei manchen so flachen Abfahrtstarts. Ja, das fällt dann schon auch auf. Da denkt man sich ja, der, wo einfach einmal länger anschiebt oder besser anschiebt, das dann wieder raus zum Holen, das muss ich erstmal machen. Also.
Ja, und da gibt's, also ich habe dann auch immer so gearbeitet. Das sind die Sachen, für die ich jetzt auch verantwortlich bin, beziehungsweise die, auf die ich immer gestanden bin. Korrelationen, Speed, erstes Tor und erste Zwischenzeit im Beaver Creek zum Beispiel, wo es wirklich 30 Sekunden nur über die Wellen geht. Und die Korrelation, also das korreliert mit 0,9. Also das heißt, dann wird auf die Ski geschaut und die Position und gleitet und dieses und jenes. Und im Endeffekt hat es einfach schlecht gestartet. Und dann, wenn man es genau analysiert, war es oft, was weiß ich, wie du sagst, zu früh oder schon in die Hocke gesetzt oder der zweite Stockschub war einfach ins Leere gegangen. Der erste nicht mit dem Ski zurückgeschmeißen, das Ganze aus dem Trizeps, außer das Ganze so drin gehängt. Das weißt jetzt du eben.
Aus dem Bauch.
Da für Technik fahre, genau. Und lauter so Sachen. Also das sind doch so Märchen, mit denen man dann einfach so richtig aufräumen konnte. Das hat mir dann auch schon brutal taugt.
Weil du jetzt vorhin kurz schon Kilde angesprochen hast, muss ich zum Abschluss jetzt schon noch kurz nachfragen. Er saß ja jetzt nach seinem Sturz in Wengen, ich glaube, fast 7 Wochen im Rollstuhl, fängt jetzt langsam an, wieder die ersten kleinen Schritte zu machen. Wie geht's ihm denn aktuell? Hast du Kontakt?
Ja, schon relativ regelmäßig. Also, ja. Sofern es halt geht mit der Saison und so weiter, aber wieder viel besser. Also jetzt vor allem das also aus dem Rollstuhl raus, das ist, glaube ich, wichtig gewesen jetzt für ihn, weil dann einfach mit der normalen täglichen Bewegung schon ein bisschen was weitergeht. Also er hat da schon gelitten, muss man schon sagen. Also da von einem Dusch auf den anderen sozusagen in den Rollstuhl sei und die Verletzung ist viel schwerer, als wir das jetzt so allgemein bekannt worden ist. Dann hat man gesagt, okay, ein kleiner Schnitt in der Wade, ja, passt schon, aber das war schon eine ziemlich eine schwere Verletzung, ist sie immer noch. Also schau mal, jetzt wird die Nerven da regenerieren, aber ihm geht's an sich, habe ich das Gefühl. Ich rufe eine Zeit an und sage, wie geht's da? Aber wenn man so redet, dann in der Vorderung schon wieder besser geht. Als Mensch jetzt, als Athlet, das ist wieder ein anderes Thema.
Zu dem Thema, was sagst du denn, weil das dieses Jahr doch einfach aus, gerade auch weil es viele Verletzungen gibt und da auch viel drüber gesprochen wird, aber was sagst du denn zum aus Trainerperspektive zum Pensum, was die Athletinnen und Athleten mittlerweile so zu fahren haben? Wenn ich mich richtig erinnere, hast du vor wahrscheinlich guten 10 Jahren noch dafür plädiert, dass es mehr Abfahrten geben solle, damit das Gefälle zwischen wie viele Chancen haben die Techniker, wie viel haben die Speed-Leute, nicht zu groß wird. Wie schaust du auf die Kalender jetzt und das Pensum, was die Athleten zu leisten haben?
Naja, plädiert habe ich in dem Sinn, ich habe mich da immer brutal probiert zum Aushalten, weil man muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, wir sind uns ja selbst nicht einig, deshalb halte ich wieder draus. Wenn du jetzt als Slalom-Spezialisten-Sicht siehst, dann versagst du mal, weil er hat 3 Rennen abgesagt und nicht nachgeholt, dann holst du Rennen nach, so wie es in Wengen war, zum Beispiel bei den Abfahrern, dann ist wieder zu viel, dann ist wieder zu warm, dann ist wieder zu eisig, also müssen wir da ein bisschen aufpassen. Da sind viele Eigeninteressen oft dahinter. Als Slalom-Spezialist sieht das ganz anders, als wie einer, der aus 3 Wochen hintereinander Kitzbühel, Wengen und, Garmisch war er nicht, aber ein paar mehr oder weniger fahren muss, also, meiner Meinung nach ist dann diese Doppelveranstaltungen, die sind ein bisschen ein Problem, glaube ich, einfach vom Mentalen her, vom Kopf her. Also 2-mal Abfahrt in Kitzbühel, das ist einfach hart. 2-mal mit Super-G in Wengen, das ist brutal einfach, also mental. Das muss man so sagen, die Läufer, die stehen, also da ist um 11.30 Uhr, 12.30 Uhr in Kitzbühel, glaube ich, Start. Und die sind um 7 Minuten und du musst ja konstant mit deinem Kopf arbeiten, dass du das irgendwie schaffst. Und das ist so schlauchend, also das habe ich ein paar Mal mitgemacht bei den Athleten, was die da leisten. Das ist, glaube ich, einer von den härtesten Leistungen, dass diese Stunden da sozusagen Besichtigung einfahren, warten und dann geht's los. Vor allem auch für die Leistung mit höherer Nummer. Also das ist noch fast neu. Die letzten da in Kitzbühel, die fahren da um 2:30 aber also und also das muss man ein bisschen berücksichtigen. Also diese Doppelveranstaltungen sind einfach mental schwierig, glaube ich. Aber ansonsten muss man so sagen, sie entscheiden nach bestem Wissen und Gewissen. Da kommen alle möglichen Interessen dazu, nicht, wo man dann sagt, okay, gut, dann fahren wir halt Abfahrt weniger. Also die Abfahrt, was es über die abgesagt war, ist halt im Zermatt, die ist halt nicht. Dann fängt der Aufschrei wieder an, Wahnsinn, jetzt haben wir keine Abfahrt mehr. Dann, wenn man es macht und ist zerlegt worden, dann heißt es, es war viel zu viel. Also es ist ich habe das jetzt schon, diese ganze Waschmaschine habe ich jetzt schon seit 15 Jahren fast und ich halte mich da eigentlich draußen und ich sage, okay, das Rennen, die am Plan stehen, die Form auf, die bereiten wir uns gut vor. Sinnhaftigkeit oder Nicht-Sinnhaftigkeit von dem Ganzen oder kommt man es besser machen oder nicht, da denke ich mir auch, und das ist auch so, da machen sich jetzt schon Leute Gedanken drüber. Wo natürlich eine Riesenunruhe reingekommen ist in den ganzen Kalender, der war so sehr fein austariert war, jetzt bei den Renndirektoren, Huyara und dann Waldner, und da wirklich alles in Betracht gezogen wird, Reisen, Disziplinenverteilung, Geografie, Schneeverhältnisse, das ist ja auch was, also, wo man kann, halt einfach, im Dezember kann man kein Skagora fahren, das geht einfach nicht, weil kein Schnee ist. Das ist alles fein austariert worden, und das ist natürlich mit dem, dass jetzt der neue Präsident da sozusagen die Macht über den Kalender haben will, dann das ist schon einmal so Gleichgewicht geraten. Das muss man einfach so sagen. Und sie probieren aber trotzdem das Beste und wir sind uns selber nicht ganz einig. Das Gleiche mit der Pistenpräparation, da ist wieder zu eisig, da ist wieder, man hat, sobald ein Rennen ein bisschen weicher ist, dann wird dort wieder gejammert, das ist zu warm, dann okay, nächstes Rennen, Vollwasser, blaue Blitze blank, und dann heißt es wieder, das ist wieder zu eisig, also ich halte mir da immer Pause, weil ich denke mir, was ich mir wünschen darf, ist ja da, wo, wenn man jetzt sozusagen einen besten Slalomfahrer, einen besten Riesenläufer, einen besten Abfahrer finden will, da sind einfach verschiedene Elemente, die man gut kennen muss, also man muss flach fahren können, eisig, steil, hart, was auch immer, kurze Abstände. Und diese Variation, die soll man ab und zu auch zulassen. Jetzt zum Beispiel ärgere ich mich drüber, wenn es dann heißt, Levi ist kein Herrenslalom. Da können die Kinder die Herren nicht fahren. Das war ein super Rennen. Das ist wie Imola. Und Kitzbühel ist halt wie, Monte Carlo. In Monte Carlo fahre ich halt, 2-3 Kurven mit 65 km/h im dritten Gang und in Imola fahre ich fast alles Vollgas. Warum nicht?
Das war zum, immer so sein. Das war es auch immer. Also im Fernsehen.
Voll cool.
Voll cool. Da haben sie halt mal richtig Betrieb machen können.
Genau, und das war immer voll interessant aus Skitrainerperspektive, weil wir eben diese physikalischen Grenzen ausreizen hat können und einmal schauen hat können, oben in den flächeren Teil, wer es checkt hat und wer nicht. Und dann der Hang zum Beispiel ist einer der längsten Steilhänge, die was wir im Slalom, oder der längste Steilhang, was wir im Slalom haben, durchgehen. Und, da, und das finde ich ein bisschen schade, warum danach, es muss jetzt nur noch eisig und nur noch schwierig und nur noch zart sein. Das finde ich persönlich ein bisschen schwierig, aber das ist eben nicht so, und wenn es dann einmal nicht so ist, wenn wir dann einmal in Levi fahren oder wenn dann einmal ein Rennen ein bisschen weicher ist, dann müssen wir halt auch ein bisschen die Ruhe haben und sagen, okay, wir wollen den besten Slalomfahrer oder besten Abfahrer finden, dann verlassen wir das halt einmal zu. Weil die Entscheidungen werden dann schon geprägt, wenn du das Renndirektor jetzt mal auf die Mütze kriegst, egal was du hast, fast, dann sagst du dann einfach irgendwann, okay, mach das einfach voll eisig, fahren wir auf die zartsten Hänge und da habt ihr es und geht. Finde ich schade.
Du hast dich damals auch aufgeregt, als Manuel Feller den Hang in Flachau als Märchenwiese bezeichnet hat.
Zum Beispiel. Das war, da hat mich meistens natürlich ein bisschen hart aufgegriffen worden, wie es war. Aber dann habe ich ihm gesagt, da muss er auch gewinnen dort, wenn schon Märchenwiese. Oder da hat sein erstes Weltcup-Training gewonnen. Da war ich der große Motivator oder keine Ahnung, das weiß ich nicht. aber das. Ja, sicher sollte man nicht nur in Flachau fahren. Also, das ist auch klar. Aber warum nicht? Das ist zum Beispiel auch brutaler spezieller Hang. Also, diese Wellen, was da aufgeschoben sind, dann muss man halt andere Sachen kennen. Also, vor allem der taktischen Natur. Da geht's halt auch nur Vollgas, geht da auch nicht zum Beispiel. Da geht immer Vollgas bis auf ein paar Stellen zum Beispiel. Und, und diese Auf- und Abwertung, das ist ja noch fürs Nächste, also von Rennkalendern oder von Pisten, oder das ist jetzt ein richtiger Riesendorlauf, das ist nicht ein richtiger Riesendorlauf, das ist ja eine Definitionssache. Also ich verstehe es oft nicht, dass man dann immer da so kategorisieren muss.
Mich würde noch eine Sache interessieren zu deiner jetzigen Funktion, und gerade weil du gesagt hast, im operativen Geschäft bist du mit den Technikleuten unterwegs. Und da schließen wir dann vielleicht doch auch nochmal die Klammer zu vorhin und diese Sponsorenstreits und so. Also da müssen wir das Ganze fast nicht nochmal aufmachen. Wir haben das hier in diesem Podcast auch schon mal besprochen.
Ja,
aber einer, der da eine zentrale Rolle gespielt hat, auch schon vor Jahren, ist Hendrik Christoffersen. Und der ist ja auch mit seinem eigenen Team unterwegs. Und da frage ich mich jetzt aus deiner Position raus, also habt ihr überhaupt noch groß mit dem zu tun oder schickt man da einmal im Herbst ein Paket los mit dem Rennanzug und dann spricht man sich im Frühling wieder?
Schon. Also erstens muss man sagen, er hat sein eigenes Team, aber da sind schon Trainer dabei, die vom Skiverband bezahlt werden. Also das ist auch da einfach sein Weg, den was er so gehen wollte. Der hat sich auch das auf die Erfolge und so weiter wollte das so. Das ist sehr unnorwegisch, sagen wir mal, aber es ist halt so. Und passt da. Also ist auch nicht anders gegangen, sage ich jetzt nochmal, zur damaligen Zeit, freut sich den Sponsoren gegenüber, jetzt, weil er das auch mitfinanziert wird, oder beziehungsweise finanziert wird vom Skiverband sehr loyal, also das hat sich beruhigt sozusagen. Und ja, ich persönlich schon, ich habe da mit einem 10 Jahre oder so gearbeitet und ich muss sagen, also bei der Besichtigung zum Beispiel, also Kinder schauen zu mir, wir haben so ein recht gutes Verhältnis, also das ist okay. Jetzt bei einem Trainingskurs oder so irgendwas bin ich jetzt wieder mit dabei. Also da hat er sein eigenes System.
Aber Christian, dann sagen wir auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit und wünschen viel Erfolg für das anstehende Saisonfinale in Saalbach und danach hoffentlich ein paar ruhigere Tage, auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass die Planung und Analyse für den Sommer wahrscheinlich auch schon wieder kurz bevorsteht, oder?
Danke. Uns geht es noch ein bisschen länger dahin, weil wir den Schnee eben noch ausnutzen. In Norwegen bis Ende April. Die Uhr, weißt du? Wenn du mir
das verstehst. Das, ja. Hier ist ja noch jede Menge Schnee.
Ja, genau, genau. Also ich weiß, die Langläufer sind da gerne Skischuhe nochmal, oder?
Ja, ja, genau. Und aber dann im das geht ja fast bis in den Sommer rein in Sonjefjell. Da kann man ja bis im Juli nur laufen, da war ich auch schon zweimal. Ja, das sind schon optimale Bedingungen.
Absolut.
Ja. Dann genießt das noch und dann hoffen wir, dass du in deiner verrückten Sportfamilie vielleicht danach dann auch mal wieder einen Moment findest, wo du mit deinen Brüdern mal anstoßen kannst in Ramsau. Danke für deine Zeit.
Genau. Danke.
Danke dir.
Finzi, jetzt ist am Wochenende das Saisonfinale. Ist die Party denn schon in Planung danach? Das ist die wichtigere Frage.
Ja, die Party ist natürlich in Planung. Ich glaube, Trondheim ist ein Ort, an dem man sicher gut Party machen kann. Und ich glaube, die Locals haben sich auch schon was überlegt, dass man da noch eine gute Abschlussfeier hat. Und ich glaube, wir als Team freuen uns auch vor allem auf das Wochenende, weil es ja, doch in Trondheim waren zwar alle schon oft, aber jetzt wurde ja doch gründlich renoviert und vorbereitet für die WM, die nächstes Jahr ansteht. Und da freuen wir uns jetzt die neuen Chancen und die neuen Strecken.
Weil du sagst, die Locals haben schon was ausgesucht, heißt alle feiern zusammen.
Ja, also ich glaube, der ganze Weltcup-Zirkus wird zusammen feiern. Klar, ich habe das, glaube ich, letztes Jahr schon in Lahti erklärt, aber es ist jedes Jahr doch ähnlich. Nach dem Rennen treffen sich alle an den ganzen Wachstrucks und jeder sitzt erstmal so zusammen im eigenen Team und dann vermischt sich das mehr und mehr und abends steht dann eine gemeinsame Party an.
Sind wir auf jeden Fall gespannt, was du berichtest und wünschen noch viel Erfolg fürs Wochenende. Und falls ihr uns ansonsten wieder irgendwas zu sagen habt oder irgendwelche Fragen habt, ihr kennt das Spiel, könnt ihr uns wie immer schreiben auf Instagram an ski.happens oder eine Mail an team@ski.happens.de.
Und wenn ihr uns gerne hört, dann verteilt uns gerne Sternchen oder sonstiges, wenn das euer Anbieter hergibt. Und folgt uns auch gerne da, wo ihr uns hört, dann verpasst ihr nichts. Und damit sagen wir vielen Dank. Kommt gut durch diese Woche. Auch wenn der Schnee weniger wird. Wir machen ja noch ein bisschen weiter. Wir freuen uns drauf. Bis nächste Woche. Adio.
Ciao.
Ciao.